Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist heute Kate Malaike. Vieles in Schuldeutschland läuft, das wissen wir, ruckelig oder nicht gerade rund. Aber es gibt auch viele positive Beispiele und Entwicklungen. Einige davon sind heute Mittag in Berlin mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden. Und wir hören gleich einen Gewinner. Weniger in Feierstimmung sind dagegen viele Schulleitungen im Saarland, denn sie kämpfen schon jetzt wieder kräftig gegen den Mangel an Personal und Zeit. Auch das ist ein Thema bei uns. Und wir berichten über den Chefinnenwechsel im Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg. Der Deutsche Schulpreis gilt als die bekannteste und höchst dotierte Auszeichnung für gute Schulbeispiele im Land. Seit 2006 wird er vergeben, gemeinsam von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung. Und jedes Jahr gibt es ein anderes Motto für diesen Wettbewerb. Diesmal ging es um diese Frage: Wie gestalten Sie an Ihrer Schule lernwirksamen Unterricht, der allen Schülerinnen und Schülern gerecht wird und sie bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet? 15 Schulen wurden nominiert und der Hauptpreis mit 100.000 Euro, das wurde heute in Berlin bekannt gegeben, der geht nach Waren in Mecklenburg-Vorpommern an das regionale berufliche Bildungszentrum Müritz. Claudia Krüger stellt es vor.
Für eine Schule mit rund 1.400 Schülerinnen und Schülern geht es ziemlich ruhig zu im regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz in Waren. Das konzentrierte Lernklima war auch schon den Juroren des Deutschen Schulpreises bei einem Besuch vor Ort aufgefallen. Man hatte das Gefühl, in einer Hochschule zu sein, heißt es. Dabei ist das Bildungszentrum vor allem Berufsschule für 6 verschiedene Bereiche. Tischler, Fachkräfte im Gastgewerbe oder Mediengestalter werden hier zum Beispiel ausgebildet. Dazu ein Fachgymnasium und eine Berufsvorbereitung. Nicole Heidbrink ist im 2. Lehrjahr zur Pflegefachfrau. Es ist schon ihre 2. Ausbildung. Früher hat sie Verkäuferin gelernt, später bereits in der Pflege gearbeitet.
Jetzt in der Ausbildung merke ich, was alles so medizinisch auch so dahinter steckt. Und es ist einfach faszinierend, was für Zusammenhänge es überhaupt gibt. Und das ist schon echt, echt Wahnsinn. Man kann eigentlich gar nicht aufhören zu lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ganze Schulische hier, also ich bin echt begeistert. Hätte ich in meiner vorigen Ausbildung damals, habe ich das so nie erlebt und ich finde das wirklich klasse.
Das Erfolgsrezept hier in Waren, so sieht es auch die Jury des Schulpreises, liegt in der besonderen Planung der Lerninhalte. Für jedes Fach, für jeden Jahrgang wird ein detaillierter Jahresplan erstellt, nah dran an der Lebens- und Arbeitswirklichkeit der Schüler und Schülerinnen, erklärt der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht.
Wir sagen jetzt nicht, jetzt machen wir Mathe und hier sind die Aufgaben und die Schüler sagen auch schon wieder Mathe, sondern wir verpacken das in eine vollständige Handlung, die da beispielsweise heißt, meine erste Wohnung, die kostet so und so viel, du hast so und so viel Geld zur Verfügung, du willst jetzt noch malern, wie viel Farbe brauchst du eigentlich, die müssen es durchkalkulieren und dann ist in dieser Lernsituation ist dann natürlich nicht nur Mathematik, sondern auch, wie finde ich eine Wohnung, welche Behördengänge sind notwendig, also das geht von Recherche über Rechnen, über Vertragsgestaltung und dann ist alles in dieser Lernsituation verpackt.
Dabei soll am Ende einer Lerneinheit möglichst ein konkretes Ergebnis stehen. Bei den Tischlern etwa ein Möbelstück, bei den Tourismuskaufleuten eine kleine Veranstaltung. Im Pflegebereich üben die Lehrlinge mit lebensechten Puppen, erzählt die angehende Pflegefachkraft Jasmin Rosenberger.
Die Praxis ist schon dem ziemlich nahe, was wir dann halt auch im Alltag erleben. Gerade mit den Simulationspuppen, die wir dann haben, die können sprechen, die Lehrer können darüber dann mit uns reden, sind aber nicht im Raum, was dann ja auch nochmal alles ein bisschen aufregender macht. Es kommt einem vor, als wenn man halt wirklich am Patienten steht. Es ist nicht wie Schule, sondern es ist dann halt wirklich wie eine Situation aus dem echten Leben.
Alle Konzepte am regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz stehen dabei ständig auf dem Prüfstand. Regelmäßig werden Schüler, Lehrer, Eltern und Ausbildungsbetriebe zum Unterricht befragt. Dieses kontinuierliche Qualitätsmanagement hat auch die Jury des Deutschen Schulpreises beeindruckt. Für den Wettbewerb musste die Schule einen Gegenstand benennen, der diese am besten charakterisiert. Entschieden haben sie sich für einen Türkeil aus Holz, erzählt der stellvertretende Schulleiter Oliver Kracht. Nicht nur, weil hier Tischler ausgebildet werden.
Sinnbildlich ist das für uns, dass die Türen offen gehalten werden und wir eine offene Lernkultur pflegen, wir einen offenen Umgang miteinander pflegen, dass wir offen sind für neue Ideen, dass wir uns denen nicht versperren, um uns eben weiterzuentwickeln. Wenn wir diesen Türkeil dann so hoch einmal rumklappen, nicht mehr als Keil, dann sieht es aus wie so ein Tortenstück. Viele Tortenstücke, die zusammenarbeiten, ergeben irgendwann so ein Gesamtergebnis. Und dann haben wir so spaßigerweise gesagt, und manchmal ist auch einfach nur der Wurm drin.
Einen Wurm hat die Jury des Deutschen Schulpreises nicht finden können. Die 100.000 Euro Preisgeld will das berufliche Bildungszentrum Müritz zum Beispiel in neue praxisorientierte Projekte stecken, externe Dozenten hinzuziehen oder damit Schüler und Schülerinnen zu Berufswettbewerben schicken.
Das regionale berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren hat heute den Hauptpreis beim Deutschen Schulpreis bekommen. Glückwunsch. Und der geht natürlich auch an die vier weiteren Gewinner. Das sind die Havel-Müller-Grundschule in Berlin, die integrierte Gesamtschule Buchholz in Niedersachsen, das Placida-Viel-Berufskolleg in Menden in Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Europäische Schule in Singapur. Die Nachricht über den Deutschen Schulpreis und die Gewinner in diesem Jahr, die verströmen ja erstmal gute Stimmung und eine Wertschätzung, die auch notwendig ist in einer Zeit, in der an vielen Schulen auch handfeste Krisen zu bewältigen sind. Zum Beispiel, wenn es einfach hin und vorne an Zeit und Personal fehlt. Besonders zu spüren bekommen das dann Schulleitungen. Anke Schäfer mit einem Beispiel aus dem nördlichen Saarland.
Petra Meyer-Ziemiak ist Leiterin der Grundschule in Hasborn-Dautweiler, einem Ortsteil von Tholey im nördlichen Saarland. 14 Lehrerinnen, eine Konrektorin und sie sind für 248 Kinder da. Es ist 10 Uhr morgens, eine Mutter ist am Telefon, sie hat vergessen, ihrem Kind die Brotzeit mitzugeben.
Also, Sie wollten das Essen hierher bringen, dann können Sie auch gleich kommen. Gehen Sie an die Klasse und klopfen Sie an und geben ihm das Essen. Tschüss.
Petra Meyer-Ziemiak hat alle Hände voll zu tun.
Ich bin Schulleiterin, aber eigentlich hier im Büro auch Mädchen für alles, weil unsere Sekretärin ist nur an 2 Morgen hier, jeweils für 5 Stunden. Oft ist unser Büro auch gar nicht besetzt. Also die Mama hatte jetzt Glück, dass ich heute Morgen nicht im Unterricht bin und meine Bürozeit habe. Ansonsten hätte sie hier gar niemanden erreicht.
Die Schulen sind unterbesetzt, nicht nur in den Sekretariaten. Das gilt für alle Bundesländer und auch für das Saarland. Obwohl die saarländische Landesregierung vor kurzem noch stolz verkündet hat, dass alle Planstellen in allen Schulen lückenlos besetzt seien. Doch es gibt keinen Ersatz für erkrankte Lehrer und Lehrerinnen. Schon jetzt, in der dritten Schulwoche nach den Sommerferien, muss das Kulturministerium einräumen, dass 580 Lehrerinnen und Lehrer krank oder anderweitig arbeitsunfähig sind. Dass gleichzeitig aber alle Vertretungslehrer aus der sogenannten mobilen Lehrerreserve bereits im Einsatz sind. Petra Meyer-Ziemiak weiß das. Was also tun? Im schlimmsten Fall muss sie Klassen übergangsweise zusammenlegen. In der Pandemie ist das schon geschehen. In der Schule liegt die Kulturhalle des Ortes Hasborn-Dautweiler. Da werden dann 2 Klassen gleichzeitig unterrichtet. Eine Lehrerin vor bis zu 50 Kindern, ohne Mikrofon.
Das heißt also, die Belastung der Stimme ist an der Stelle und in den Zeiten, wo man die Kinder über mehrere Tage auch dann schon mal in der Halle hat, sehr groß.
Oft muss Petra Meyer-Ziemiak auch selbst einspringen. Sie unterrichtet weit mehr als die vertraglich vereinbarten 20 Stunden. 50 Arbeitsstunden in der Woche sind für sie keine Seltenheit. Die Schulleitung, eigentlich ein Vollzeitjob, läuft sozusagen nebenher.
Es ist so, dass bei uns jetzt jemand in der dritten Woche erkrankt ist. Ich habe vom Ministerium keinen Ersatz bekommen. Letzte Woche waren es 2 Vollzeitkräfte, die ausgefallen sind. Es sind ja auch nicht nur die Personen, die wegen Krankheit ausfallen. Zudem ist die Pandemie ja auch noch nicht vorbei, aber es sind auch die vielen kleinen Ausfälle. Sei es nun ein Kindkranktag oder mal ein einzelner oder 2 Krankentage, die ja beim Ministerium überhaupt nicht auflaufen. Also diese vielen kleinen Ausfälle, die kommen beim Ministerium überhaupt nicht an.
Diese Situation sei nicht der Pandemie geschuldet, sagt Maja Ziemiak, die sich auch im saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverband engagiert. Im Saarland würden einfach nicht genügend Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet. Und die, die ausgebildet werden, gingen oft ins benachbarte Rheinland-Pfalz.
Das ist so, dass die den Referendaren schon die Garantie geben, dass sie nach dem Referendariat eine Anstellung bekommen, eine Planstelle. Dann ist ja auch klar, dass die eher dorthin gehen.
Seit vielen Jahren läuft da was schief, konstatiert Maja Ziemiak. Angebote von Planstellen, bessere Bezahlung, geringere Unterrichtsverpflichtung. Das wären die Bedingungen, die das Saarland dringend bereitstellen müsste.
Dann wäre es bestimmt auch attraktiver, vor allen Dingen vielleicht auch noch für den ein oder anderen Mann, sich in den Bereich Grundschule da zu bewerben.
Welcher Kurs wird kommen? Welche politischen Ideen? Petra Wolschowski wird diese und andere Fragen wohl in den nächsten Tagen besonders häufig hören, denn sie beerbt sozusagen als Staatssekretärin ihre bisherige Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die das Ministerium nach nun 11 Jahren verlässt. Der Ausbau von Studienplätzen für das Lehramt ist dabei nur eine Forderung, die bereits auf dem Tisch liegt. Katharina Thoms berichtet über diesen Führungswechsel.
Petra Olschowski von den Grünen sitzt noch auf ihrem Abgeordnetenplatz, sichtbar aufgeregt.
Der Berufung von Frau Petra Olschowski zur Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst wurde damit mehrheitlich zugestimmt.
Dabei ist sie schon seit 6 Jahren Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Olschowski tritt in große Fußstapfen nach 11 Jahren mit Theresia Bauer von den Grünen an der Spitze des Ministeriums.
Also für mich persönlich am wichtigsten ist ihr genuines Interesse an Wissenschaft,
sagt Stefan Dabbert, Rektor der Agraruniversität Hohenheim in Stuttgart und Mitglied der Landesrektorenkonferenz, bis vor kurzem auch deren Vorsitzender.
Also auch wenn die Mikrofone aus sind und kein Pressevertreter da sind, sie interessiert sich tatsächlich für Wissenschaft, ihre Vorgehensweise und die Ergebnisse. Und das ist aus meiner Sicht die Grundlage dann auch für eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen.
Dabbert ist fast so lange Rektor wie Bauer Ministerin. Ein Meilenstein ihrer Amtszeit, die beiden langfristigen Hochschulfinanzierungsvereinbarungen. Jeweils 5 Jahre Planungssicherheit, was Ausstattung, Beschäftigung der Lehrenden angeht. Vergangenes Jahr wurden bis 2025 1,8 Milliarden Euro für Universitäten und Fachhochschulen vereinbart.
Natürlich wünschen wir uns immer noch mehr, aber da ist insbesondere im letzten Hochschulfinanzierungsvertrag vereinbart worden, ein Aufwuchs der Mittel. Das ist etwas Besonderes. Das ist nicht in allen Ländern so gelungen und das ist auch in Baden-Württemberg nicht immer so gelungen.
3000 unbefristete Stellen sollen damit an den Hochschulen geschaffen werden, neu oder durch Entfristen. 4-mal haben die Hochschulen Theresia Bauer im vergangenen Jahrzehnt bundesweit zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt. Aber natürlich, das weiß auch Bauer selbst, war nicht alles immer rosa.
Zu diesem Mut gehört auch die Bereitschaft, sich dabei die Finger zu verbrennen und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, den man korrigiert.
Aus Sicht der Studierenden gehört dazu die Corona-Politik. Finanziell wurden für die Digitalisierung und Einhaltung der Pandemieregeln mehr als 50 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben. Aber die Studierenden fühlten sich vernachlässigt, weil ihre Sorgen und Ängste nicht wahrgenommen worden seien. Noch größere Kritik gab es ausgerechnet beim Thema Studiengebühren. In ihrer ersten Amtszeit unter Grün-Rot wurden die allgemeinen Gebühren zwar abgeschafft, Vor 5 Jahren dann allerdings hat Wissenschaftsministerin Bauer 1.500 Euro pro Semester für internationale Studierende eingeführt. Die Gewerkschaften haben über die Hochschulmaut geschimpft. Tatsächlich gingen die Studierendenzahlen auch zurück, in der Corona-Pandemie nochmal deutlicher. Und noch ein Kapitel hat die langjährige Wissenschaftsministerin belastet.
Es ist unglaublich anstrengend für einen selber, auch für ein ganzes Ministerium.
In der Zulagenaffäre musste Bauer sich vor einem Untersuchungsausschuss verantworten. 13 Professoren einer Hochschule hatten zu viel Geld bekommen. Hatte die ministerielle Aufsicht versagt? Gerichte haben letztlich immer zugunsten der Ministerin entschieden. Und Baden-Württemberg blieb in der Wissenschaft erfolgreich. Davon zeugen auch die 4 Exzellenzunis. Aber Baustellen wird es auch für die neue Wissenschaftsministerin genug geben. Wortwörtlich, sagt der Hohenheimer Rektor Stefan Dabbert.
Wir sprechen über beides, Sanierung und Neubau. Beides dauert viel zu lange, ist viel zu kompliziert, geht viel zu langsam.
Und der Sanierungsstau könnte schnell zum großen Problem werden, im kommenden Winter nämlich mit den steigenden Energiekosten. Die neue Wissenschaftsministerin Petra Olschowski.
Ich werde deswegen gleich heute Nachmittag ein erstes Gespräch mit den Rektorinnen und Rektoren der Universitäten und pädagogischen Hochschulen haben über die Fragen, die jetzt zu klären sind. Das eine ist klar, auch die Hochschulen werden Energie einsparen müssen, so wie alle anderen Einrichtungen auch. Wir sind ja dabei oder willens, auch eine Rücklage zu bilden für die Einrichtungen, die besonders gefordert sind. Ich glaube schon, wir müssen sehr, sehr genau hinschauen, weil es sind ja nicht nur die Institutionen, die jetzt leiden unter den gestiegenen Energiekosten. Es sind eben auch die Studierenden, die wirklich in schwierigen finanziellen Situationen sind.
Auch die Studierenden erhoffen sich mehr Aufmerksamkeit von der neuen Wissenschaftsministerin. Stefan Dabbert von der Landesrektorenkonferenz guckt jedenfalls mit Wohlwollen auf Olschowski, auch und besonders als ehemalige Leiterin der Stuttgarter Kunstakademie.
Sie ist hochschulleitungserfahren und das, glaube ich, ist sehr wertvoll. Sie kennt den Politikbetrieb jetzt doch über eine lange Zeit. Und ich glaube, dieses politische Gewicht ist natürlich innerhalb der Landesregierung auch wichtig, um die Interessen der Wissenschaft auch weiterhin mit Power zu vertreten.
Arbeitsverdichtung, Corona-Folgen, persönliche Nöte, die Gründe, dass sich im Jobumfeld am Arbeitsplatz eine Depression zeigt, die sind vielfältig und oft werden sie kaum erkannt. Dabei sind Depressionen durchaus verbreitet, nur wird eben wenig darüber gesprochen, besonders im Arbeitsumfeld. Wie sich das ändern kann und welche Hilfe es für Betroffene und auch Führungskräfte gibt, erklären Psychologinnen und Psychologen in einem neuen Projekt in Hessen. Afanasia Zwick hat eine solche Schulung in Frankfurt am Main für uns besucht.
Gute Vorschläge.
Ja, gerade das Thema mit der Krankmeldung.
Viele Aha-Effekte, viel Redebedarf. Nach 4 Stunden Seminar nehmen Frankfurter Führungskräfte einiges mit. Personalverantwortliche der Bürgerämter in Frankfurt haben nach Wegen gesucht, wie man mit Depression am Arbeitsplatz umgehen kann. Ein Problem, das bundesweit immer stärker wird.
Tatsächlich hatten wir mal einen Mitarbeiter, der war etwas schlecht gestimmt, ein bisschen negativ, aber war nichts Sonderbares. Doch irgendwann mal hat er gesagt, ich würde mich am liebsten vor einen Zug werfen. Und da haben bei mir schon die Alarmglocken geläutet.
Natascha Del Rossi leitet im Bürgeramt in der Frankfurter Innenstadt ein 20-köpfiges Team. Der Mitarbeiter, von dem sie erzählt, ist kein Einzelfall. Bei jedem 5. Beschäftigten in Deutschland wurde schon einmal eine Depression diagnostiziert. Umso dankbarer ist sie, dass es eine Personalberatungsstelle für Mitarbeitende der Stadtverwaltung gibt. Für viele Unternehmen keine Selbstverständlichkeit.
Die haben sich sofort Zeit für ihn genommen und das war echt auch für uns, für unser Gewissen hilfreich, weil wir hatten Angst, ihn nach Feierabend nach Hause gehen zu lassen.
lassen.
Depression hat viele Gesichter.
Die Fortbildung leitet die Oberärztin für Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt, Christine Reif-Leonhardt.
Was mir im Arbeitskontext auffallen kann.
Sie erklärt den teilnehmenden Führungskräften, wie sie am besten reagieren, sobald sie einen depressiven Zustand bei einem Mitarbeiter vermuten. Typische Anzeichen, bei denen man hellhörig werden sollte, sind ebenso Lerninhalte der Schulung wie die Vermittlung an eine professionelle Adresse. Den Personalverantwortlichen der Frankfurter Bürgerämter zählt sie verschiedene Warnsignale auf.
Dass jemand, der sonst sehr sorgfältig gearbeitet hat, jetzt mehrere Fehler macht, dass er vielleicht unpünktlich ist, dass er nicht so schnell wie früher antwortet auf Anfragen.
Initiiert hat die Fortbildungen für interessierte Unternehmen das Hessische Ministerium für Soziales zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das Projekt wird mit knapp 1 Million Euro bis zum Jahresende aus dem Sozialfonds der EU gefördert. Grund dafür der Kampf gegen die Folgen der Pandemie.
Das war natürlich für die Mitarbeitenden eine Konfliktsituation. Auf der einen Seite am Tag mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher zu bedienen, auf der anderen Seite nicht mal seinen Nachbarn treffen zu dürfen.
Erinnert sich Claudia Schlick, Schulungsteilnehmerin und Personalverantwortliche für alle 7 Bürgerämter der Stadt. Nicht erst seit der Pandemie hat sie ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Probleme ihrer Beschäftigten. Mit gutem Beispiel voran sensibilisiert sie so auch Mitarbeitende für die Krankheit, sorgt für eine Gesprächsatmosphäre ohne Scham.
Durch diese Strategie, dass ich mich auch ein kleines Stückchen geöffnet habe, habe ich den Mitarbeitern dann auch gleich die Scham genommen vor der Situation und auch eine Brücke gebaut, eben sich entsprechender Hilfen zu bedienen.
Laut einer Studie der Depressionshilfe nennen über 80% der Befragten Konflikte mit Kollegen, dauerhafte Erreichbarkeit und Informationsflut als Auslöser für die Depression. Doch für viele bietet auch gerade die Arbeit eine hilfreiche Alltagsstruktur, sagt die Ärztin Reif-Leonhardt. Außerdem spielen äußere Faktoren oft wider Erwarten eine geringe Rolle.
Das ist immer ein Zusammenspiel mit einer persönlichen Veranlagung für die Erkrankung. Und damit meine ich durchaus eine biologische, also genetische Veranlagung. Und wenn Belastungsfaktoren dazukommen, werde ich krank.
Ziel des Projektes ist es nicht nur, Depression als Krankheit am Arbeitsplatz zu enttabuisieren, sondern auch die Kosten zu reduzieren, die durch fehlende oder weniger leistungsfähige Mitarbeiter entstehen. Dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse zufolge sind Frauen ca. 50 Tage im Jahr krankgeschrieben wegen psychischer Störung, Männer 46 Tage. Was das in der Praxis bedeutet, weiß Claudia Schlick.
Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die fehlt, schmälert unser Dienstleistungsspektrum. Und das haben alle dann zu spüren. Sowohl die Kolleginnen und Kollegen, die eben diese Lücke bestmöglich füllen müssen, als auch die Besucherinnen und Besucher, die eben sich dann über Wartezeiten ärgern.
Sich selbst vor einem Auslöser einer Depression zu schützen, sei ebenso wichtig wie Hinweise bei Kollegen zu sehen, erklärt die Psychologin Reif-Leonhardt. Ihr Tipp?
Das Erkennen von negativen Gedanken, dass ich häufig Situationen zu negativ bewerte, indem ich schwarz-weiß denke oder indem ich voreilige Schlussfolgerungen ziehe. Und wichtiger Punkt auch, um Stress kompetenter zu werden, ist tatsächlich die eigenen Emotionen aufzudröseln. Was ist da gerade eigentlich los bei mir? Und sie dann auch besser regulieren zu können.
Ein mehr und ein weniger haben wir jetzt noch zum Schluss. Das mehr betrifft die deutschen Hochschulen. Da gab es nämlich zum Jahreswechsel erstmals mehr Studentinnen als Studenten. Dieser Trend bestätige sich auch international, heißt es heute in der Meldung vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Die meisten Studentinnen gibt es im deutschen Ländervergleich übrigens in Thüringen. Und nun kommen wir zum weniger. Das betrifft Frankreich, besser gesagt die deutsche Sprache in unserem Nachbarland. Denn obwohl Deutschland der wichtigste Partner Frankreichs ist, entscheiden sich nur noch etwa 15% eines Jahrgangs für Deutsch als zweite Fremdsprache. Das ist ein weiterer Rückgang. Neue Filme und die Serien des Monats, das beschäftigt gleich die Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Campus und Karriere gibt's hier morgen wieder mit Neuigkeiten aus der Bildungs- und Berufswelt ab 14.35 Uhr. Danke fürs Zuhören. Heute am Mikrofon war Kate Malaike.